Habe ich mir. Ja. Oh. Das war laut. Hier vorne ist noch eine ganze Menge Platz, also ihr müsst nicht da hinten in den Türen stehen, sondern ihr könnt dann auch gerne irgendwie euch da irgendwo ganz bequem hinsetzen. Sogar noch das ein oder andere Sitzkissen da, so wie ich sehe. Sodass ihr euch also noch nicht mal auf den dreckigen Boden setzen müsst, sondern ihr könnt euch auch auf die dreckigen Sitzkissen setzen. Das ist das, was die Engländer ein Improvement nennen. Und wir in Deutschland eine Verbesserung. Glory. Ich habe, glaube ich, gerade, ich habe ein Wort, glaube ich, für jemanden, kam mir gerade so beim Ansagenteil, für jemanden, der vielleicht gerade ungerecht behandelt wird und der da irgendwie sehr in der Gefahr steht, einfach zurückzuschlagen und so weiter, habe ich hier 1. Petrus 2, Vers 23. Da heißt es über Jesus, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Er litt, aber drohte nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und ich glaube, dass du das auch machen solltest. Ich weiß nicht, wenn ich das angesprochen habe, dann kannst du auch gerne gleich noch irgendwie mal zur Bühne kommen nach dem Gottesdienst. Dann würde ich auch gerne für dich beten, wie das passiert. Und dass du da nicht irgendwie was falsch machst und da im gleichen Geist antwortest und so, sondern dass das irgendwie Jesusmäßig geht und dass du da dem Fußstapfen des großen Meisters auch folgen kannst. Ja, hier vorne sieht schon viel besser aus. Das macht Mut, weiterzumachen mit der Predigt. Ich werde heute hauptsächlich predigen über Kolosser 2, Verse 3 bis 15. Das heißt, falls ihr eure Bibel mit habt, dann könnt ihr die jetzt gerne aufschlagen an dieser Stelle. Und falls ihr eure Palms mit habt, so wie Ferry, dann könnt ihr auch gerne das jetzt schon mal nachschlagen. Kolosser 2, Verse 13 bis 15. Aber vorher möchte ich gerne einleiten mit Jakobus 4, Verse 6 und 7, denn das ist die Überschrift dieser Predigt. Und da werde ich nicht nur heute drüber predigen, sondern auch nächste Woche, also wird ein Zweiteiler werden über diese Verse und speziell den 7. Vers. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das ist also das Thema, der letzte Vers. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Es wird also um den Teufel gehen und wie man dem Teufel Widerstand leistet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen hier von euch ein etwas ungewohntes Thema ist. Und ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir nicht besonders häufig in unseren Gottesdiensten drüber reden. Also ich habe mal irgendwie mal die letzten 5 Jahre bin ich jetzt schon hier. Alex, stimmt das? Ich hasse es, ey. 6,5 Jahre, es ist immer das Gleiche. Ich habe jetzt die ganzen letzten Predigten über immer behauptet, dass ich 32 wäre und Alex sagte, ich wäre 33. Ganz schön peinlich. Also Zahlen, das ist echt eine ganz böse Sache. Es ärgert mich auch immer, dass diese blöden Masoreten hier die Verszählung eingeführt haben und dass sie sich nicht was Besseres überlegt haben als Zahlen, weil das irgendwie so schwer zu merken ist. Also jedenfalls, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen etwas ungewohntes Thema ist deswegen. Also normalerweise predigen wir ja gerne über Jesus und über die Beziehung mit Gott und nicht so richtig viel über den Teufel. Aber ich habe, wie gesagt, in den letzten 6,5 Jahren doch schon ein paar Predigten darüber gehalten, habe das jetzt nochmal irgendwie so Revue passieren lassen im Kopf. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Thema gewesen, was nie so besonders im Mittelpunkt steht. Und trotzdem ist es ein Thema, also ist gerade der Teufel ein Thema, das in der Bibel ziemlich häufig vorkommt. Altes Testament ein bisschen weniger, aber Neues Testament, da ist doch schon einiges irgendwie an Material. Und gerade so die Evangelien sieht man wie immer, wenn Jesus gepredigt hat, irgendwie da waren Besessene da, denen er was ausgetrieben hat, oder der Teufel hat versucht, seinen Dienst aufzuhalten. Und es ist auf jeden Fall im Neuen Testament einiges oder einige Stellen, wo die Rede vom Teufel ist. Und deswegen möchte ich einfach gerne jetzt mal die nächsten beiden Male, also heute und das nächste Mal, darüber predigen, wie das denn eigentlich geht, dem Teufel zu widerstehen, wie das da Jakobus schreibt. Wie macht man das? Irgendwie was ist damit gemeint? Und wie können wir so widerstehen, dass es wirklich etwas Effektives ist? Und ich werde da heute erstmal ein paar Grundlagen drüber legen und dann nächstes Mal wird es dann irgendwie richtig darum gehen, wie man widerstehen kann. Heute soll das erstmal irgendwie darum gehen, was denn eigentlich dieser Teufel für eine Macht hat, was das für ein Bursche ist, wie der so drauf ist und eben wie mächtig er eigentlich wirklich ist. weil ich da komischerweise immer wieder feststelle, wenn ich woanders predige, dass Leute auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich habe totale Angst davor, vor diesem ganzen okkulten Bereich, und ich habe Angst irgendwie in der Nacht, und ich habe irgendwie Angst, wenn was Übernatürliches passiert, auch wenn das von Gott ist, dass das vielleicht doch irgendwie was Dämonisches ist, und dieser ganze Bereich, der macht mir echt richtig viel Angst. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass unsere Vorstellung vom Teufel hauptsächlich geprägt ist von Horrorfilmen und nicht so sehr von der Bibel geprägt ist. Und kann natürlich auch sein, dass das jetzt falsch ist und ihr jetzt alle aufzeichnet und sagt, nein, das kann nicht sein, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Horrorfilm gesehen. Dann glaube ich euch das wahrscheinlich nicht. Und wenn ich einen Horrorfilm, dann vielleicht wenigstens mal Akte X oder Buffy oder keine Ahnung, was es da irgendwie alles gibt. Also es gibt ja auf jeden Fall eine ganze Menge Serien und Filme, die irgendetwas damit zu tun haben. Und aus meiner Vergangenheit, als ich auch noch Horrorfilme geguckt habe, was natürlich schon 1000 Jahre her ist, erinnere ich mich noch dran, vage und ganz dunkel, dass da der Teufel immer als etwas sehr, sehr Mächtiges dargestellt wurde, wie so ein richtiges Überwesen, wo man unheimlich Angst vor haben musste und wo einem gerade irgendwie Gott nochmal raushelfen konnte, wenn der einen angegriffen hat, aber eigentlich irgendwie etwas total Gefährliches, richtig Heftiges. Und diese ganzen Filme haben das irgendwie immer so dargestellt. Und ich habe irgendwann auch mal gemerkt, wie das meine Vorstellung davon genau davon geprägt ist, dass ich die ganze Zeit solche Filme geguckt habe. Und klar, meistens ist das dann so, dass doch irgendwie das Gute noch so ein kleines bisschen stärker ist. Aber gibt dann ja auch irgendwie Filme, wo das nicht der Fall ist, wo irgendwie der Teufel und Gott irgendwie genauso gleich stark sind und dann irgendwie noch ein bisschen Schach spielen um die Seele von Menschen oder Wetten abschließen oder was weiß ich was. Und jedenfalls, ich in meinem Leben habe echt festgestellt, dass ich sehr viele Vorstellungen habe, die aus Exorzist kommen und End of Days und wo man nicht überall, was man nicht da alles so geguckt hat. Und dass eigentlich meine Vorstellungen überhaupt nicht bibelmäßig sind. Und die Bibel zeichnet eigentlich im Neuen Testament irgendwie ein Bild vom Teufel, das überhaupt nicht großartig mächtig ist. Kolosser 2, 13 bis 15. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle vor. Durch euren Egoismus und eure Sünde wart ihr für Gott tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Halleluja. Das ist ein Vers, den muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese das nochmal vor. Auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Andere Bibelübersetzungen setzen das ein bisschen anders und finden ein bisschen plastischer sogar. Elberfelder sagt irgendwie, dass Jesus sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Schlachterübersetzung sagt irgendwie, dass er sie an den Pranger gestellt hat. Und dahinter ist ein total geiles Bild, was wahrscheinlich jeder verstanden hat, der vor 2000 Jahren den Kolosserbrief gelesen hat. Und zwar war es damals so, dass wenn die Römer Krieg geführt haben, also dass das Römische Reich angegriffen worden war, wenn da ein Feind war, und wenn sie Krieg geführt haben und wenn sie gewonnen haben, gab es immer einen riesengroßen Triumphzug. Dann wurde erst irgendwie das ganze Gold dargestellt, das man erbeutet hat, und das ganze Geld und die Reichtümer und Schätze, die man aus irgendwelchen fremden Ländern gebracht hat. Und danach haben sie die armen Feldherren und den König durch die Straßen getrieben. Also sie haben ihnen erst die Daumen abgehackt, irgendwie, um zu zeigen, dass sie nie wieder ein Schwert in die Hand nehmen können. Und haben sie dann ausgezogen und haben sie dann irgendwie nackt durch die Straßen getrieben. Und jeder, der wollte, konnte dann halt eben nochmal irgendwie draufspucken oder drauftreten oder so etwas. Und allen Leuten war klar, dass diese Bedrohung wirklich vorbei ist. Und der Sinn dahinter war irgendwie, dass natürlich das Volk Angst gehabt hat, dass vielleicht doch irgendwann mal ein anderes Volk Rom angreift und dass das römische Imperium zusammenbricht. Und man wollte ganz klar und unmissverständlich zeigen, dass diese Gefahr wirklich gebrochen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der so eine Parade mitgekriegt hat, dass es jedem von diesen Leuten absolut klar war, dieser König wird uns nie wieder angreifen, irgendwie, weil der wird nie wieder eine Chance haben, hochzukommen. Und selbst wenn er hochkommt, irgendwie ohne Daumen, wird er niemals wieder irgendwie ein Schwert in die Hand nehmen können. Und die Gefahr ist wirklich vorbei. Und das ist das Bild, das Paulus gebraucht, um zu zeigen, wie sehr Jesus am Kreuz gewonnen hat. Und er sagt, hey, Mit dem Teufel ist es eigentlich genau das Gleiche. Er ist genauso irgendwie vorgeführt worden, genauso am Pranger gestellt worden, genauso entwaffnet worden, genauso Daumen abgehackt gekriegt und genauso besiegt worden wie jeder dieser Feldherren. Und was er damit natürlich den Christen gesagt hat, ist, hey, ihr könnt echt aufatmen. Ihr ganzen Leute, die ihr immer Angst hattet irgendwie vor dem Unsichtbaren, die ihr immer Angst hattet vor Teufel und Dämonen, macht euch keine Sorgen, entspannt euch erstmal ein bisschen. Der Siegeszug hat stattgefunden, diese Bedrohung ist wirklich vorbei. Und ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann kann man sich manchmal richtig Sorgen machen. Und ich erinnere mich so dran, dass ich, als ich Christ geworden bin, hatte ich echt super viel Angst irgendwie vor dem Teufel. Und wir hatten damals irgendwie mal so eine Phase, da ging es um geistliche Kampfführung. Das war irgendwie so eine Welle, die kam aus Amerika rübergeschwappt. Und vorher hatte irgendwie sich nie jemand dafür interessiert. Und auf einmal mussten irgendwie alle Christen in Deutschland geistlich kämpfen. Und das war irgendwie echt eine ziemlich seltsame Sache. Eigentlich will ich jetzt nicht in die Details reingehen. Aber auf jeden Fall hatten wir auf einmal so diese Idee, wir müssen die Geschichte unserer Stadt erforschen, um rauszufinden, wo da überall dämonische Einflüsse sind. Und dann haben wir also irgendwie rumgeforscht und wollten in die Stadtarchive und haben uns irgendwie nur noch darüber unterhalten. Und irgendwann war da mal so ein Tag, wo wir das durchdiskutiert haben und den ganzen Tag irgendwie darüber gesprochen haben, wie böse doch die Geschichte von Deutschland ist und wie schrecklich, was Deutschland für ein schreckliches geistliches Land ist und das fürchterliche Erbe des Dritten Reiches und kein Wunder irgendwie, dass hier nie eine Erweckung kommt und hier kann Gott ja gar nichts machen, weil überall der böse Teufel ist und alles irgendwie ganz schlimm. Und es wurde immer unheimlicher, so je mehr wir darüber geredet haben. Und mittags ging das noch, mittags war das dann irgendwie so ein bisschen sorgenvoll vielleicht, aber man merkte schon irgendwie so die Furcht in einem hochkriechen. Und als dann so nach und nach die Schatten länger wurden, wurde es auch in uns irgendwie immer dunkler und wir kriegten irgendwie mittlerweile echt schon richtig Panik. Und irgendwann mussten alle nach Hause und ich saß da mit einem letzten Kollegen noch alleine da, der bei mir pennen wollte. Und es war mittlerweile schon Nacht und wir hatten richtig Schiss. Und haben uns dann nicht mehr getraut, irgendwie im Haus zu schlafen, weil wir dann echt überzeugt davon waren, dass irgendwie alles voller Dämonen ist und wer weiß, wie wer da hinter einem steht, wenn man die Augen zumacht. Und so sind wir dann rausgegangen und haben im Garten geschlafen. Es war, zum Glück war es Sommer, möchte ich mal sagen, sonst wären wir wahrscheinlich erfroren. Aber das ist dann halt nicht passiert und wenn ich jetzt daran zurückdenke, mache ich genau das gleiche wie ihr, nämlich ich lache darüber und frage mich, ob dann irgendwie so diese eine Meter Distanz zum Haus mir es wirklich gebracht hätte, wenn das jetzt voll mit irgendwelchen Viehzeug gewesen wäre. Wahrscheinlich nicht. Aber der Punkt an der Sache war, ich glaube, wir haben dem Teufel eine Macht gegeben, die er überhaupt nicht hat. Und ich glaube, wir haben einfach nicht gewusst, irgendwie, dass dieser Triumphzug stattgefunden hatte. Wir haben einfach Kolosser 2, Vers 15 nicht gekannt. Wir wussten gar nicht, dass Jesus darüber triumphiert hat, dass Jesus wirklich gewonnen hat und dass wir in Christus keine Angst mehr davor haben müssen, weil der Teufel kein übermächtiges Wesen ist. Und heute, wo ich das weiß, irgendwie würde mir das nicht mehr einfallen, irgendwie in der Wohnung irgendwie nachts zu verlassen, weil ich Angst habe vor irgendetwas oder irgendwie jetzt im dunklen Wald Angst vor irgendwelchen Schreckgespenstern zu haben oder so, weil ich weiß, hey, klar gibt's den Teufel, aber Jesus ist viel, viel mächtiger und Jesus hat gewonnen. Und der in mir ist größer als der in der Welt ist und da brauche ich mir keine Sorgen mehr drum machen, weil ich weiß, mein Gott ist viel, viel größer. Und das ist der erste Punkt, den ich gerne machen möchte, nämlich ich möchte euch ein bisschen Angst davor nehmen. Falls ihr Leute seid, die nachts im Dunkeln Angst haben, falls ihr Leute seid, die Angst haben, für größere Sachen zu beten, weil sie immer Sorge haben, dass dann irgendwie der böse Teufel kommt, falls ihr keine Ahnung, welche Probleme da habt, habt keine Angst davor. Jesus ist viel, viel größer als all das. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass diese ganze Sache total harmlos ist und dass der Feind jetzt hurra besiegt ist. Und überhaupt keine Macht mehr hat, denn das wäre ja auch wiederum total gegen Jakobus, denn Jakobus sagt irgendwie, da ist ja wohl irgendwie noch eine Bedrohung und wir müssen dem widerstehen und wir müssen dagegen kämpfen. Und so ist der erste Punkt irgendwie, dass da keine Bedrohung ist irgendwie von irgendwelchen übermächtigen Wesen, die uns nachts von hinten anfallen und würgen und fertig machen, aber ich glaube sehr wohl irgendwie, dass der Teufel eine Macht hat und ich glaube, dass seine Macht Verführung ist. Paulus sagt das ziemlich deutlich, Epheser 6, Vers 11 sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Listen des Teufels widerstehen könnt. Also man muss sich darauf vorbereiten, man muss irgendwie schon dagegen kämpfen, aber das, was der Teufel bringt, ist letzten Endes Listen. Und Listen ist das, was ein schwächerer Gegner einsetzt, um einen größeren Gegner fertig zu machen. Das hat immer etwas mit Lügen zu tun, das hat immer etwas mit Betrug zu tun. Und das ist die große Gefahr. Und ich glaube, wenn wir das erstmal wissen, irgendwie, dass da keine große Macht ist, aber dass eine große Verführung da ist, irgendwie, dass Versuchung da ist, irgendwie, dass es viele Worte gibt, die irgendwie in unser Kopf eindringen, irgendwie, dass Vorstellungen da sein können, die einen letzten Endes echt auf den falschen Weg bringen können, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, wogegen man kämpfen kann. Und ich glaube, dass letzten Endes so ist, dass es sowieso nichts auf dieser Welt gibt, was mächtiger ist als Worte und dass deswegen wie Worte, gerade die noch mit Übernatürlichkeit kommen, auf jeden Fall sehr gefährliche und mächtige Instrumente sind. Und es ist so irgendwie, dass du mit Worten im Grunde genommen alles ausrichten kannst. Also ich könnte hier mit wenigen Worten einen Menschen total aufbauen, einfach nur mit ein bisschen loben und hast du richtig gut gemacht und schön, dass du da bist und du bist der schönste Typ, der heute hier ist und es ist so geil und komm doch vielleicht mal hier vorne hin und du kriegst den absoluten Ehrenplatz und wir klatschen alle mal für dich und singen irgendwie noch ein Lobpreislied, wo wir dann immer, wo sonst Jesus ist, irgendwie deinen Namen einsetzen und es würde total aufbauen. Und umgekehrt kannst du mit Worten einen Menschen total fertig machen. Und ich glaube, wenn jemand in der richtigen Stimmung ist, und dann kannst du ihn mit Worten dazu bringen, sich umzubringen oder irgendwie Leuten auf die Fresse zu hauen oder keine Ahnung was. Man kann mit Worten unheimlich viel machen. Und ich glaube, dass das irgendwie die wahre Macht des Teufels ist. Und ich glaube, dass es wirklich eine große Macht ist. Wenn wir mal zum Beispiel mal irgendwie ganz am Anfang der Bibel gucken, dann ist dann wie diese Geschichte von Adam und Eva im Garten und da ist der Teufel in Form der Schlange und er schafft es, beide zu überreden, zu sündigen. Und ich denke mir, wenn der Teufel das konnte in einer perfekten Umwelt, wo nichts Negatives war, wo es nicht zu kalt war, wo es nicht zu heiß war, wo es genug zu essen gab, wo man nicht arbeiten musste, wo man sich nicht gestritten hat, wo man keine Schulden hatte und wo alles eigentlich so richtig geil war, und es trotzdem da geht, irgendwie die Leute irgendwo zu packen, dass sie doch gesündigt haben, dass sie doch das eine gemacht haben, was gegen Gottes Wort war und gegen Gottes Willen war, um wie viel leichter wird das dann heutzutage sein, wo wir alle wissen, irgendwie, dass wir in einer unvollkommenen Welt leben. Und wo jeder von uns schon mal krank gewesen ist, wo jeder von uns schon mal Streit hatte, wo jeder von uns schon mal ein gebrochenes Herz hatte und wo jeder von uns schon mal irgendwie einen Wunsch hatte, der scheinbar nicht erfüllbar war oder irgendwie etwas, was uns ärgerlich gemacht hat, wo wir uns gerne gerecht hätten. Wie viel leichter muss das jetzt sein, uns irgendwie zu kriegen, wenn es damals schon geklappt hat, Adam und Eva zu kriegen? Oder anderes Beispiel, irgendwie am Anfang des Matthäus-Evangeliums und am Anfang des Lukas-Evangeliums ist diese Geschichte, wo Jesus vom Teufel versucht wird in der Wüste. Und offensichtlich ist es ihm schwer gefallen. Also der Teufel hat ihm wirklich zugesetzt und er musste irgendwie dagegen kämpfen, er musste sich querstellen, er musste Widerstand leisten. Und offenbar ist es sogar irgendwie für Jesus schwer gewesen, diesen ganzen Versuchungen zu widerstehen. Und so glaube ich, dass es auch für uns eine Sache ist, die nicht einfach sein wird. Und dass irgendwie diese Bedrohung durchaus real ist. Aber es ist eben nicht irgendwie, dass wir uns irgendwelche übermächtigen Wesen vorstellen müssten, sondern dass es einfach so ist, irgendwie, dass der Kampf in unserem Kopf stattfindet und dass es so ist, dass wir komische Gedanken haben und je mehr man irgendwie auf diese Gedanken eingeht, irgendwie, dass irgendwann man vielleicht sogar an den Punkt kommt, etwas auszuüben, auszuführen, was man eigentlich lieber nicht gemacht hätte und was letzten Endes scheiße ist. Und ich denke, dass es wahrscheinlich so ist, dass fast jedes Übel in dieser Welt irgendwann einmal mit dem Gedanken angefangen hat. Und egal, ob das Mord ist oder Vergewaltigung oder ob das ein Einbruch ist oder ob das ein Krieg gewesen ist, irgendwann fing das mal mit einem ganz kleinen, harmlosen Gedanken an. Und je mehr man darauf eingeht, umso größer wird der Gedanke. Es ist wie ein Baum, der aufwächst. Es ist immer schwerer, sich dagegen zu stellen. Und irgendwann ist die Tat da. Und ich denke, das ist zum Beispiel jetzt auch bei den Leuten da, die diese Anschläge in London verübt haben, die sind auch nicht eines Morgens aufgewacht und, huch, da ist ja eine Bombe, was mache ich denn damit? Ach ja, ich gehe mal irgendwie Paddington Station hin und da lege ich die dann hin und dann gehe ich wieder nach Hause und guck mal, was passiert. Sondern, dass die natürlich auch vorher irgendwann mal, meistens über Jahre sich wahrscheinlich hingezogen hat, dass sie immer radikaler geworden sind, dass irgendwann mal irgendwie der Wunsch danach kam, irgendwie dieses fürchterliche System irgendwie wegzubomben und dass man sich dann immer mehr informiert hat und immer zorniger geworden ist und dass das einen Vorlauf gehabt hat, wahrscheinlich von Jahren oder sogar Jahrzehnten, wo dieser Gedanke groß geworden ist, bis man dann irgendwann wirklich so weit war, irgendwie sich die Sachen zu besorgen, alles zusammenzubauen und die Bombe zu legen. Und solange diese Gedanken da sind und solange man das irgendwie weiß, dass es etwas Gefährliches ist, kann man etwas dagegen machen. Und ich glaube, das ist es, was Jakobus letzten Endes meint, irgendwie mit Widerstand dagegen und mit widersteht dem Teufel. Wenn diese Gedanken da sind, dann müssen wir die ja nicht sofort in die Tat umsetzen, dann müssen wir uns nicht darauf einlassen, dann müssen wir nicht großartig darüber reden, dann müssen wir nicht schon Pläne schmieden, sondern dann ist es möglich, irgendwie noch umzukehren und dann ist es noch möglich, zu sagen, Stopp und Schluss, ich mache das nicht, ich widerstehe dem und ich werde nicht das tun, was ich gerade an bösen Gedanken habe. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder, der heute hier in dem Raum ist, schon mal echt fiese Gedanken gehabt hat. Ich würde sagen, dass jeder hier im Raum schon mal zumindest einen kleinen Anflug davon hatte, irgendwie jemand anderen umbringen zu wollen. Ich möchte mal behaupten, dass wahrscheinlich jeder hier im Raum schon mal einen Anflug hatte, sich selber umzubringen. Ich denke, dass jeder hier in dem Raum schon mal einen Gedanken hatte, etwas zu klauen. Und dass wir, nicht irgendwie weit gucken müssen, um jemanden zu finden, der irgendwie schon mal diese Gedanken hatte, sondern dass wir selber diese Gedanken auf jeden Fall hatten. Und dass Widerstand da anfängt, wo wir sagen, ich mach das nicht. Und das ist nicht mein Gedanke, ich will das nicht haben, ich lasse mich nicht darauf ein, ich gehe den Weg nicht zu Ende und ich werde das nicht machen. Und das ist eine Sache, wo Gott uns, glaube ich, auch diesen Willen zugegeben hat, dass jeder Mensch einen Willen hat, egal ob wir jetzt Christen sind oder ob wir nicht Christen sind, und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, mit seinem Willen zu entscheiden, ob er diese Gedanken annimmt oder nicht. Und vielleicht bist du jetzt irgendwie hier und du bist kein Christ und du denkst, meine Güte, das ist ganz schön schräg, was der Typ da vorne erzählt. Und irgendwie schon schlimm genug, dass die alle an diesen Gott glauben, an den ich nicht glaube. Und jetzt kommt auch noch irgendwie ein Teufel dazu und das alles wird immer komplizierter und irgendwie immer abgedrehter. Und du kennst irgendwie keinen Gott und du kennst keinen Teufel. Dann glaube ich, dass du trotzdem Anfechtung kennst. Dann glaube ich, dass du trotzdem irgendwie solche Versuchungen kennst, dass du trotzdem diese Gedanken kennst, die dich irgendwie auf einen ganz falschen Weg bringen würden. Und dass es bei dir nicht anders ist als bei jedem anderen von uns auch, dass du diese Gedanken kennst. Und es ist gut, dass wir den Willen haben, irgendwie, dass wir mit unserem Willen uns dagegen stellen können und dagegen kämpfen können, dass wir es umsetzen. Aber ich glaube, dass irgendwann so ein Punkt kommt, an dem der menschliche Wille allein nicht mehr reicht. Und das ist das, irgendwie, wo der wirkliche geistliche Kampf anfängt. Irgendwie, das ist das, wo wir nächstes Mal drüber sprechen wollen, wie wir damit umgehen können, dass wir nicht nur den Willen haben, dass es nicht nur so ist, dass wir uns zusammenreißen müssen, gegen diese Gedanken zu stehen, sondern was das Wort Gottes uns für Tipps gibt, wie wir noch besser irgendwie dagegen stehen können. Das heißt, für heute ist das eigentlich alles, was ich euch mitgeben möchte. Es gibt kein übernatürliches, riesenheftiges Wesen, das stärker ist als wir und stärker ist als Jesus und uns zwingen kann. Die ganze Taktik des Teufels besteht aus Lügen und wir können gegen diese Lügen stehen. Und nächstes Mal geht es darum, wie wir in diesem Widerstand noch effektiver werden. Schöne Woche.